Ihr könnt gerne stehen bleiben, bitte, damit wir Gottes heiliges, unfehlbares Wort lesen. Römerbrief Kapitel 10, die Verse 16 bis 21. Wir werden ab Vers 14 lesen für den Kontext. Wie sollen sie aber den anrufen, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch, ja. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihr Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort unseres Herrn besteht für immer. Setzt euch gerne hin. Das ist unser letzter Blick auf das Kapitel 10, wenn wir uns vorbereiten auf Kapitel 11, das sozusagen der Übergang ist im Römerbrief, Kapitel 11. Wenn wir über das Evangelium nachdenken oder über die Predigt oder die gute Nachricht, Jesus gibt uns dafür zwei Bildnisse, zwei Beispiele. In Markus 4, Vers 26 sagt er, das Königreich Gottes ist, als wenn einer einfach Samen ausstreut und dann schläft er Tag und Nacht und dann wächst der Same heran und der Mensch weiß es nicht. Die Erde trägt von selbst die Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. Und wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt der Mensch sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und so heißt es auch in Matthäus 33, Matthäus 13, Entschuldigung, Vers 3. Ein Sämann ging aus und er säte und es fiel etliches auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber die Sonne ging auf und es wurde verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte. Es verdorrte. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches 60-fältig und manches 30-fältig. Wer Ohren zum Hören hat, lasst ihn horchen. So wie Paulus das Thema der Verkündigung des Evangeliums beendet, Kapitel 10, so bringt Paulus jetzt die Geschichte von Israels eigener Ablehnung. So wie der Landwirt oder der Bauer, so ist auch der Prediger, der das Wort Gottes ausstreut, ohne zu wissen, ob das Wort Gottes auf guten Grund fällt und Wurzeln schlagen wird oder ob es unter die Disteln oder auf die Steine oder auf dem Pfad landen wird und die Vögel es holen. Und so wie das Evangelium an Israel ausgeteilt wurde, ohne zu wissen, ob Israel in seinem Herz, ob es Fuß fassen würde. Im Römerbrief Kapitel 9, Vers 4 sagt Paulus, dass die Israeliten, dass denen eigentlich die Sohnschaft, die Herrlichkeit der Bündnisse gehören. Alles wurde diesem Volk gegeben Und Paulus erinnert uns im Vers 6 weiter, selbst weil sie ihn verworfen haben, Gott verworfen haben, bedeutet das nicht, dass Gottes Wort falsch war. Es ist nichts Falsches am Wort Gottes, sondern der Fehler liegt beim Volk Gottes. Die Herzenshärte und die Ablehnung ist ein Hindernis für das Evangelium, das verkündet wird. Und Paulus kommt von diesen positiven Aspekten des Evangeliums, der guten Nachricht, dass das Wort verkündet wird. Wenn du das Wort bekennst in deinem Herzen, dann wirst du errettet und diese wunderbare, gute Nachricht. Und jetzt kommt dieser starke Unterschied, denn trotzdem wird das Evangelium allen gepredigt, allen ohne Ausnahmen, obwohl nicht alle die Botschaft annehmen werden. Und dieses Problem schauen wir uns heute an. Erstens schauen wir uns das Problem der Ablehnung an, Vers 16. Wir schauen uns die Kraft der Annahme des Evangeliums an, Vers 17 und 18. Drittens, wir schauen auf den Plan der Umkehr im Vers 19 und 20. Und dann, vierter Punkt, den Langmut unseres Erretters. Erstens mal das Problem der Ablehnung. Römer 10, Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wie oft in deinem eigenen Leben hast du diesen Stich gefühlt, diesen Stich der Ablehnung? Oft kommt es zu uns in verschiedenen Arten, ob wir jetzt für einen Job uns bewerben oder einen anderen Job annehmen wollen. Und unsere Bewerbung wird einfach abgelehnt. Oder wir wollten ein Haus kaufen und wir haben bei der Bank angefragt nach einem Kredit und der wurde uns verweigert. Oder wir finden neue Freunde und dann unsere christliche Haltung oder unser Leben, ja, wird abgestoßen von den Freunden. Alle von uns kennen diese Ablehnung zu irgendeinem Grad, diesen Schmerz. Aber hier hat Gott selbst Ablehnung von seinem eigenen Volk erfahren, von seiner eigenen Schöpfung, die nach seinem Bild geschaffen wurde. Dem Volk, dem Gott die Bündnisse, die Herrlichkeit gegeben hat, mit dem Gott war von Anfang an. Aber obwohl Gott seine Propheten und die Verkündiger seines Wortes geschickt haben, selbst die Gott die Heiligen Schriften gezeigt haben und lang geschuftet haben für die Verkündigung des Wort Gottes und trotzdem werden sie abgelehnt, sie werden verspottet, sie werden zurückgeschoben. Menschen lehnen das Evangelium, die gute Nachricht ab. Und das sehen wir überall, auch in dem Leben der Apostel, auch in der Apostelgeschichte, so wie das Evangelium von Jerusalem nach Judäa geht und nach Samaria. Ja, Philipp und die anderen Apostel werden mit Ablehnung gestoßen. Das hat Jesus auch vorhergesagt. Im Johannes Kapitel 15, Vers 18 sagt er, wenn die Welt euch hasst, dann müsst ihr wissen, die Welt hat mich zuerst gehasst. Wenn ihr von der Welt wäret, dann würde die Welt euch lieben. Da ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern da ich euch erwählt habe, heraus aus der Welt, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Christus erinnert uns daran, dass wir abgelehnt werden in der Zukunft. Denn die Menschen lehnen die Wahrheit über Christus ab. Und das, was Paulus hier ihm vorschwebt, ist das Gleiche, was er schon im Römerbrief gezeigt hat, nämlich das Volk Israel. Paulus kommt immer wieder zurück auf das Volk Gottes. Trotz der klaren Botschaft über Abraham, Isaak, Moses, über die Richter, die Könige, die Propheten, das wahre Zeugnis der alten Schriften, haben sie trotzdem nicht alle das Evangelium gehorcht oder ihm gehorcht. Und hier sehen wir, Paulus kommt zurück auf das Volk Israel, mit dem er gerungen hat, von dem er gesagt hat, ich würde selber gern verflucht sein für ihre Sünde, damit sie umkehren. Und so nutzt Paulus das Wort, das als Folgen beziehungsweise das Hören oder das ja, sich einem, Entschuldigung, mir fehlt da das Wort, Gehorchen, praktisch das Gehorchen und die Botschaft nicht ablehnen, das ist das Wort, das er hier genutzt. Und das nimmt er auch im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt er auch das gleiche Wort. Die, denen im Evangelium nicht gehorchen, die Gott nicht kennen. Oder die, die das Wort Gottes nicht wahrnehmen und die nicht das Evangelium Jesu Christi gehorchen. Das Evangelium, das was Paulus hier meint, ist das Gehorchen, das durch den Heiligen Geist möglich wird. Du verstehst nicht nur die Wahrheit, sondern du wendest sie auch an. Paulus weiß also, dass manche nicht gehorchen diesem Evangelium. Diesem Evangelium, das im Römerbrief 10, Vers 9 und 10 genannt wird. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, so wirst du errettet. Ich finde jetzt gerade den Text nicht. Paulus geht also weiter in seinem Argument, das, was er im Römer 9 schon ausgelegt hat. Er nimmt immer wieder die alten Schriften zur Hand, des Alten Testament, und zitiert. Denn es heißt hier, Jesaja sagt hier, also Paulus betont hier, dass das Alte Testament immer noch spricht, auch in der Zeit. Herr, sagt Jesaja, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Paulus zitiert den Text, den wir kennen, meisten von uns, nämlich des leidenden Knechtes im Jesaja 53, Vers 1. Und wenn wir zurückgehen im Vers 14, da wird auch Jesaja 52, Vers 7 zitiert und er erinnert damit seine Leser, dass die Juden oder die Israeliten über den Stolperstein gestolpert sind, nämlich das Kreuz Jesu Christi. Das Wort, das hier benutzt wird für das Hören oder das Gehorchen, ist sozusagen das Gehorchen oder das Hören eines Berichtes. Also das, was die Nachricht, die man gehört hat, den Inhalt von uns in dem Fall, wie Paulus spricht. Also eine Annahme des Evangeliums. Nicht nur ein Hören von der Ferne, sondern ein Ergreifen, ein zu Herzen nehmen. Und so sagt er auch im 1. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 13, sagt Paulus, wir danken Gott immer für euch, denn als ihr diesen Bericht von uns über das Evangelium erhalten hatte, da habt ihr es angenommen, nicht als unsere Worte, sondern als ein Wort von Gott. Und dieser Satz, das, was ihr von uns gehört habt, das ist hier zielt klar auf das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das mit dem Glauben verbunden ist. Im Hebräer 4, Vers 2 heißt es, denn die gute Nachricht kam zu uns durch sie. Aber diese Nachricht, diese gute Nachricht, hat ihnen nichts gebracht, denn sie waren nicht im Glauben, haben es nicht im Glauben gehört. Also nicht nur die, wo hören, sondern die, wo wirklich darauf auch Taten auch tun. Also nur die Nachricht zu hören reicht nicht aus. Es gibt Tausende, die das Wort Gottes hören, das Evangelium hören und trotzdem nicht errettet werden. Und das zieht wieder zurück auf das, was Paulus schon gesagt hatte im Römer 10, Vers 14, dass jemand gehen muss und es ihnen zeigen, ihnen sagen muss. Jemand, ein Prediger, muss gehen und predigen. Im Vers 14. Und wirklich diese Idee, dieses Hören und das Gehorchen, ist ziemlich ähnlich mit dem, was wir bei unseren Kindern manchmal sehen. Wenn wir ihnen eine Anweisung geben, wenn wir unserem Kind sagen, etwas zu tun, dann haben sie es gehört. Sie haben die Worte gehört, die aus meinem Mund kommen, aber sie haben es nicht getan. Sie waren also ungehorsam. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was man hört, und dem, was man, dass man es wirklich dann auch tut und gehorcht und es wirklich verinnerlicht. Das ist diesen Unterschied, den Paulus hier aufzeigt. Es geht nicht nur um das Hören des Wortes, sondern es ist zusammengebunden an das Gehorchen und das Tun. Israel als Gottes Kinder verhalten sich so oder haben sich so verhalten wie Kinder, wenn unsere Kinder uns nicht gehorchen, wenn sie das, die Nachricht gehört haben, aber es verworfen haben, abgelehnt haben. Und so gibt es viele, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, in die Gemeinde, und sie sind echt dabei und sie hören das Wort, es geht in ihr Ohr rein, aber es geht nicht, es fällt nicht in ihr Herz, in ihre Seele. Sie haben sich nicht wirklich auf Jesus verlassen für ihre Errettung. Was ist also deine Antwort auf das Evangelium? Was ist deine Antwort auf die gute Nachricht, die Jesus Christus gibt? Dass Jesus Christus gestorben ist nach den Schriften, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, dass in keinem anderen Namen Errettung gegeben ist, außer in Jesus Christus. Wirst du ihn weiter ablehnen? Wirst du weiter seine Nachricht hören und dann einfach wieder zur Seite schieben? So wie wir den Gemeindebrief nehmen nach dem Sonntag und einfach in den Müll werfen? Das ist nicht die Nachricht, die wir haben, sondern das ist die Nachricht, die wirklich unser Leben rettet. Das ist das Evangelium, das unser Leben rettet. Wenn du ein Christ bist und du weiterhin die Wahrheit über Jesus Christi ablehnst, dann dreh dich um, kehre um zu ihm. Wenn du ein Elternteil bist oder ein Eheteil, der die Sachen ablehnt, die in Epheser 5 stehen, zum Beispiel über die Ehe, dann kehre um, tu Buße. Höre nicht nur die Worte, sondern höre sie wirklich, diese Worte. Lass sie Fuß fassen in deinem Herzen. Das ist das Hören, was Paulus hier meint. Ein aktives Hören. Wir haben uns also erst das Problem der Ablehnung angeschaut. Und jetzt der zweite Punkt, die Kraft der Annahme. Denn wie kommt der Glauben? Der Glauben kommt durch das Hören. Und dann fragt sich, haben sie nicht gehört? Und Paulus antwortet in dem, ja, sie haben alle gehört und das Wort ist ausgegangen bis an die Enden der des Erdkreises. Und nochmal legt Paulus hier aus, dass das wichtigste Element im Glauben ist, dass es vom Hören kommt. Der Glaube ist eine echte Überzeugung, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Es ist ein Glauben in etwas, in jemand. Es ist ein fassbarer Glaube. Und Paulus nimmt hier diesen Aspekt des Hörens, den er schon genommen hat, und legt ihn aus auf das Evangelium. Denn der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Gott Christi. Das Wort, das hier übersetzt wird von, das heißt in der anderen Übersetzung durch, ist hier eher die bessere Übersetzung. Also der Glauben kommt durch das Hören. Der Glauben kommt nicht von dem Hören, sondern das Hören ist das wirkliche Mittel, das Gott nutzt, um den Glauben in uns zu geben. Der Heilige Geist wirkt in uns das Geschenk des Glaubens durch das Gehören der Nachricht. Man kann sie nicht auseinandernehmen. das Glauben und das Hören. Und das Hören kommt durch das Objekt, das wir hören sollen, das ist Jesus Christus, das Wort Gottes, das Wort Christi hier. Und Paulus zeigt auf das Evangelium selbst. Es hat viele Facetten, aber er nimmt das hier klar auf das Evangelium. Das sagt auch Petrus im 1. Petrus. Das Wort des Herrn bleibt für immer. Und dieses Wort ist das Gute, die gute Botschaft, das euch gepredigt wurde. Und dieses Wort ist Christus, das wirklich wörtlich von ihm kommt. Und es ist über ihn. Es ist das Wort Christi. Es ist nicht nur das Wort von ihm, sondern es ist das Wort über ihn. Es ist das, er ist das Wort, seine gute Nachricht. Es kommt von der Überzeugung, dass ohne Jesu Christi und das Evangelium über Jesu Christi empfängst du nicht die gute Nachricht. Und das ist eines der großen Probleme in unserer evangelischen Kirche. Wir haben Prediger, die auf die Kanzel treten, die aber nicht wirklich das reine Evangelium, den ganzen Willen Gottes, predigen wollen, sondern sie predigen irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Sachen, die die Leute anziehen und den Leuten Spaß machen, damit mehr Leute in die Gemeinde kommen, damit man zählen kann, wie viele Leute heute im Gottesdienst waren. Wenn du eine Predigt predigst, die verwässert ist und die nicht das Evangelium ist, dann können die Menschen nicht das Evangelium hören. Dann hören sie einen Scharlatan, einen Narren, der sein eigenes Reich verfolgt und nicht Gottes Reich verfolgt. So kann nicht Gottes Reich gebaut werden. Wir predigen Christus gekreuzigt. Und Jesus Christus sagt selbst von der Wahrheit. Er sagt, dass die Predigt von dem Wort ist selbst eher das Wort von Christus. Und Jesus selber sagt, dass er Apostel gesandt hat, gesandte Prediger, die sein gutes Wort predigen. Im Johannes 5, 47. Johannes 3, 34. Und im hohepriesterlichen Gebet Johannes 17, Vers 8. Denn ich gebe ihnen die Worte, die du mir gegeben hast, und sie haben angenommen. Und sie haben die Wahrheit angenommen, die von mir kommt. Und sie haben geglaubt, dass du mich geschickt hast. Und im Johannes 4, 47 lesen wir. Und im Johannes 6, 63, tut mir leid, es geht zu schnell. Es ist der Geist, der lebt und das Leben gibt. Und ohne ihn ist keine Hilfe. Johannes 12, die Verse 47. Wenn irgendjemand meine Worte hört und sie nicht hält, so bin ich nicht. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern ihn sie zu erretten. Wer mich ablehnt, der richtet sich selber. Denn die Worte, die ich gelesen habe, die ich gebracht habe, werden ihn richten am letzten Tag. Und so zieht Paulus aus dieser engen Beziehung zwischen Glaube und Gehorsam das Konzept, das er auch im Römer 1, Vers 5 schon nennt, nämlich den Glaubensgehorsam. Es ist ein Schwerpunkt, dass der Glauben in der Bibel immer eine Unterordnung, ein Gehorsam ist. Es ist nicht nur ein Glauben, der darum handelt, irgendwas zu bekennen und zu sprechen, sondern es beinhaltet einen echten inneren Wandel und eine Hinwendung zu dem heiligen, dreieinigen Gott. Und so sollte auch unser Gehorsam dem Glauben gleich sein. Unser Gehorsam erwirkt nicht unsere Errettung, er ist kein Werk, was dazu beiträgt, sondern er zeigt, was in uns passiert ist, die Errettung. Und frage dich selber, ist mein Gehorsam ein Zeichen der Rettung? Niemand hier wird perfekt sein. Du kannst nicht perfekt sein in diesem Leben. Aber können wir die Gaben des Geistes in der Bibel sehen und können wir sehen, dass es in unserem Herz Veränderungen gibt? Sind wir liebend? Sind wir gnädig? Sind wir freudig? Sind wir friedliebend? Und wir gehen gerade durch ein Buch mit der Männergruppe von John Calhoun, ein schottischer Pastor, der aufzeigt das Gesetz und das Evangelium. Und das Gesetz sagt, tu dies und dann wirst du leben. Aber das Evangelium sagt, du bist jetzt am Leben, also tu es. Du bist also erkauft mit einem Preis, mit einem hohen Preis und deshalb gehorche, deshalb tue. Nach dem Wandel, dem in deinem Herz vonstatten gegangen ist. Im Vers 18 sagt Paulus, ganz typisch für ihn, er fragt wieder eine Frage und er gibt gleich die Antwort oder er kennt die Antwort. Und er sagt, haben Sie denn nicht gehört? Und offensichtlich hat das Volk das Gesetz Gottes gehört. Und manche haben das Wort Gottes in Jesus gehört. Manche haben Jesus sogar direkt gesehen als Person und seine Nachricht gehört. Und trotzdem haben sie ihn verworfen. Das ist genau mit dem, was Jesus selber zu tun hatte in seinem Dienst. In Matthäus 13, wenn er in den Gleichnissen redet, sagt er, sie hören und doch hören sie nicht. Sie sehen und sind doch nicht sehend. Denn sie verstehen es nicht. Er sagt, denn in ihnen ist das Wort in Jesaja erfüllt, denn sie werden alle hören und doch nicht verstehen. Denn dieses Herz dieses Volkes ist taub geworden. Ihre Ohren hören nicht mehr und ihre Augen sehen nicht mehr. Das sagt Jesus. Und Paulus geht hier weiter und sagt das, was Jesus auch sagt. Ja, sie haben es gehört. Sie haben die gute Nachricht gehört. Bis an das Ende des Erdkreises. Und Paulus zitiert hier vom Psalm 19, Vers 4. Ihre Stimme geht durch die ganze Welt und bis an das Ende der Welt. Wir werden da nochmal drauf kommen. Aber erinnere dich, Paulus hat hier die Psalmen zitiert. Und das wird noch wichtig, erkläre ich nachher. Aber Paulus bezieht sich hier auf das Evangelium, die gute Nachricht, die allen verkündet wurde, allen ohne Unterschied. Das Evangelium wurde allen verkündet, egal ob sie darauf handeln oder ob sie das Evangelium ablehnen. Das Evangelium wurde ihnen verkündet. Es gibt hier eine starke Parallele zwischen dem, was wir normale, generelle Offenbarung nennen, dass jeder Mensch die Schöpfung sehen kann und unser Gewissen uns Zeugnis gibt, dass es irgendeinen Gott gibt. Und wir wissen in unserem Herzen, dass es falsch ist, zu töten und zu stehlen, denn Gott hat uns das ins Herz gelegt. Und so ähnlich, hier ist eine Parallele, so wie der Mensch ohne Entschuldigung ist, dass sie alle das wissen, so ist auch das Evangelium an alle bis ans Ende der Welt gedrungen und sie haben das Evangelium gehört. Gott hat es also im Äußerlichen offenbar gemacht. Du stehst auf und gehst raus und siehst in der Natur, dass es einen Schöpfer gibt. Und auch in dir selber hast du ein Gewissen, das dir sagt, es gibt eigentlich einen Gott. Woher wissen wir das? Weil Gott selbst es verkündet hat. Gott selbst hat seinen Sohn verkündet durch sich selber, durch seinen Sohn. Kolosser 1, Vers 14. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Errettung von Sünden. Er ist das exakte Ebenbild Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Sachen geschaffen worden. Das Unsichtbare und das Sichtbare, Throne und Königreiche, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Höre das Wort Jesu Christi und glaube das Evangelium. Lehne nicht dieses Geschenk ab, dieses Geschenk dieser Errettung, wie es die Israeliten taten und die Heiden zu dieser Zeit und schon immer getan haben, indem sie Jesu Christi und seine Nachricht ablehnen. Es gibt große Kraft in der Annahme des Evangeliums. Du bist neu gemacht, du wirst neu gemacht. Der alte Mensch, der tot ist in Sünden und Übertretungen, der gestorben ist, wird abgelegt und dir wird Christus angezogen, das Kleid der Gerechtigkeit, das du nie in deinem Leben erwirken oder verdienen könntest für dich selber. Und diese Annahme, dass Jesu Gerechtigkeit alleine der Grund ist, warum wir errettet werden, das bewirkt gottesfürchtige und gottesehrende Gehorsam. Wir müssen das Gesetz nicht mehr befolgen, das wir nie befolgen hätten können, sondern Gott schenkt uns Glauben in Jesu Christi, dass wir ihn lieben in Langmut und Ausdauer und dadurch in Gehorsam sind. Wir haben also das Problem der Ablehnung angeschaut, das zweitens die Kraft der Annahme und dann der Plan der Buße. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständliches Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir gefragt haben. Wieder geht Paulus weiter in diese zweite rhetorische Frage, als ob Israel es nicht verstanden hat. Und so wie Jesus gesagt hat, sie haben es gehört, aber sie haben nicht die Ohren zum Verständnis gehabt. Und sie hätten es verstehen sollen, aber sie hatten keinen Glauben, dass die Nachricht zu hören, zu verstehen, die ihnen verkündigt wurde. Und Paulus scheinbar nimmt hier diese Fragen, um wieder zurückzukommen auf den Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es ist ein äußerlicher Aspekt und es ist ein innerlicher Aspekt auch. Israel, sie haben Gottes Nachricht gehört, vor allem bezüglich des äußeren Aspektes, und sie schienen, dass sie es verstanden haben, in dem einfachsten Sinne dieses Wortes. Sie haben es verstanden, aber es ist nicht in ihr Herz gefallen. Sie haben es nicht wirklich gehört, sie haben es nicht wirklich verstanden. Und das war das gleiche Urteil, das Jesaja, was Jesus zu Jesaja gesagt hat. Sagt diesem Volk, hört weiter, aber seid weiter unverständig. Ihr werdet weiter sehen, aber ihr werdet es nicht wahrnehmen. Und Johannes sagt auch von dem gleichen Problem. Im Johannes 12, Vers 14 sagt Johannes, er hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen und sich umkehren und damit ich sie heilen würde. Nicht nur das, auch am Ende der Apostelgeschichte im Kapitel 28, 26 bis 27 sagt Paulus genau das Gleiche. Er sagt, geht zu diesem Volk, ihr werdet tatsächlich oft hören, aber nie verstehen. Denn dieses Volk, dessen Herz ist taub und mit ihren Ohren hören sie nicht und ihre Augen sind geschlossen. Denn das Herz damit sie nicht umkehren. Er zitiert hier auch, damit sie nicht umkehren und ich sie heile. Also Israel hat nicht verstanden, weil sie die Schrift nicht ernst genommen und ins Herz genommen haben, wie sie hätten tun sollen. Und was ist die Folge dessen? Paulus zitiert hier im 5. Mose 32, ich werde euch eifersüchtig machen mit einem nutzlosen Volk, mit einem Volk, das kein Volk ist. Ich werde euch erzürnen. Es ist wieder Ausschluss sozusagen, wieder das Ziel eines, jemand aus der Gemeinde auszuschließen, ist eigentlich, um ihn eifersüchtig zu machen und ihn wieder hinzuzubringen zu der Gemeinschaft, dass er erkennt. Und so nimmt Gott jetzt die Heiden, um das Volk Israel zur Eifersucht zu treiben, damit sie auch zurückkommen. Sozusagen, hier, guck mal, ich gebe denen Errettung, die kein Volk Israel sind. Kommt doch zurück zu mir, damit ihr es auch erhaltet. Im Römer 11, Vers 14 sagt Paulus dann auch, er sagt, um meine Volksgenossen zur Eifersucht zu reizen und etlich von ihnen erretten kann. Also Paulus bereitet uns hier vor auf Römer 11. Und so nimmt Paulus diese Verse aus 5. Mose 32, Vers 21 und wendet sie an auf das Volk Gottes. Dass Gott will, dass sie eigentlich erzürnt werden, damit sie zurückkommen. Denn dieses Wort wurde dem Volk Israel fast 1500 Jahre vor Jesus verkündet, damit die Heiden, die Fremden, die alle werden ins Volk Gottes kommen und die Segnungen Gottes erfahren zu diesem Zweck. Und sie wurden gewarnt, das Volk Israel wurde gewarnt, dass das Königreich ihnen genommen wird und denen gegeben wird, die es wollen. Und was für ein Segen ist das, wenn wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Denn wir sind genau dieses Volk, das Gott hingezogen hat durch Jesus Christus. Das Volk, das fern ist. Der wirkliche König und der Hirte Israels, der wirklich das Volk Israel, die 99 Schafe, zurückgelassen hat und das eine Schaf den Sünder verfolgt hat und es zur Freude in der Liebe des Vaters gebracht hat. Und nur weil er das für uns und für uns Heiden getan hat, gibt es uns keinen Grund, stolz zu sein. Denn es war alles ein Geschenk. Und allein im Glauben als ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Wir können nicht für eine Sekunde nur glauben, dass wir das verdient haben, dass wir ein Erbe haben, das uns zusteht. Sonst passiert uns genau das Gleiche, was Israel passiert ist, was hier beschrieben wird. Denn im Vers 20 sagt Paulus dann wieder, wendet er sich Jesaja zu. Er wendet sich Jesaja 65,1 und Jesaja 65, Vers 2 zu. Im eigentlichen Kontext von Jesaja, diesen zwei Versen, sind eigentlich an Israel gerichtet. Aber Paulus nimmt hier den Vers 1 und wendet es auf die Heiden an und den Vers 2 wendet er auf das Volk an, Volk Israel. Denn Jesaja sagt, wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Paulus geht also ganz weit zurück, was er im Vers 3, im Vers 9, im Vers 30, Kapitel 9 sagt. Was sollen wir nun sagen? Dass die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben? Also Gott selbst, und in Anbetracht dessen, was wir uns schon angeschaut haben, hat auf ein Volk sich gerichtet, das nicht sein Volk vorher war. Und hat sich gesagt, ich werde Erbarmen haben über den ich Erbarmen habe. Und ich werde Mitleid haben über ein Volk, das kein Mitleid verdient hat. Ich werde meine Gnade diesem Volk zuwenden, diesem Volk, um mein Volk Israel zurückzubringen. Wir haben uns also das Problem der Ablehnung angeschaut, die Kraft der Annahme und auch Gottes Plan zur Umkehr, zur Buße. Und jetzt der Langmut, die Geduld des Erretters. Letzter Punkt, Punkt 4. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Die Verse 21 und 16 sind sozusagen die Buchdeckel oder es sind die Ständer, die die Bücher alle aufrecht halten, die das gleiche Ding bezeugen, dass viele nämlich gehört haben, aber ganz wenige das Evangelium erkannt haben. Aber trotzdem ist Gott so geduldig in Langmut, obwohl sie ihn alle ablehnen. Und diesen Schluss, den Paulus hier daraus zieht, ist alles schon im Alten Testament sichtbar. Nämlich das Alte Testament, das ein Zeugnis ist über das Ungehorsam, den Ungehorsam des Volk Israel. Es gibt drei Teile im Alten Testament, nämlich das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Und Paulus zitiert hier von Moses, also von dem Gesetz. Er zitiert auch von Jesaja, nämlich von den Propheten. Und warum haben wir vorhin von Simon gesprochen? Ja, weil Paulus hier auch von den Schriften zitiert. Für die Juden waren das drei verschiedene Bücher und für allen dreien zitiert er. So wie die Propheten in den Alten Testament Gottes Wort genommen haben als Zeugnis, so nimmt Paulus das Gleiche und zeigt auf das Wort Gottes. Hier sind die Beweise, die gegen euch sprechen. Bleibt nicht in den Sünden, sondern tut Buße im Jesus Christus. Und wir sehen diese Geduld in diesen drei Worten. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das, die Hand im Alten Testament bedeutet Kraft, ist ein Symbol von Kraft. Gott selbst hat die Kraft, sein Volk zu schützen und zu retten. Und mit einem ausgestreckten Arm und seiner Hand reicht er ihnen die Hand. Er nimmt sie aus Ägypten, er rettet sie aus Ägypten und führt sie über das Meer, das Rote Meer, auf trockenem Fuß. Er füttert sie in der Wüste, er gibt ihnen Wasser, er leitet sie in das Heilige, in das gelobte Land. Er scheucht alle Feinde aus. Der Herr, der geduldig ist und langsam zum Zorn, aber so tief in Barmherzigkeit, der wird abgelehnt mit Ungehorsam. Das Wort, was Ungehorsam im Englischen wird auch als Unglaube, übersetzt. Also es wird oft auf das Volk Israel angewandt. Sie haben die großen Taten Gottes gesehen und trotzdem sind sie ungläubig. Es interessiert sie nicht. Es ist ihnen egal, sie wollen ihr eigenes Ding machen. Nicht nur das, sondern sie sind auch ein widerspenstiges Volk. Was hier wörtlich steht, bedeutet, gegen Gott zu sprechen. Sie gehen gegen Gott. Sie gehen gegen das, was Gott ihnen gezeigt hat in seinen eigenen Worten. Das Volk sind Gott feindlich gesinnt, in geistiger Feindschaft gegenüber den wirklichen Wahrheiten, die er ihnen gegeben hat. Stell dir mal vor, ein Leben lang einem Volk alles zu geben, was sie brauchen. Das Gesetz, geistig und auch physisch, körperlich, alles, was sie brauchen in diesem Leben. Stell dir vor, ein Umfeld zu schaffen für ein Volk, damit es floriert und stark wird. Und viele von uns wissen, Ein Teil davon, wir versorgen unsere Familie, wir wollen ein Haus schaffen für sie, wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und dann, irgendwann, zeigen sie Ungehorsam und Unglauben und Ablehnung gegenüber dem Geschenk, was ihnen gegeben wurde. Wenn das für dich schmerzhaft wäre und ein Angriff, wie viel mehr, denkst du, ist das ein Angriff auf den heiligen Gott, der dich errettet hat, der dich frei gemacht hat und lebendig in Jesus Christus, und du, dir ist es egal. Du sitzt hier und denkst dir, pff, interessiert mich nicht. Und selbst dann ist Gott noch langsam zum Zorn, aber überfließend in seiner Gnade und Liebe. Wir haben einen Gott, der, wie Jesus uns sagt, in Matthäus 6 sagt, der sich so sehr um das Feld kümmert, um die Spatzen, um alles in der Welt, kümmert er sich nicht umso mehr um dich, um euch, das Volk, sein eigenes Volk. Warum also Sorgen machen? Warum ängstlich sein über das, was wir brauchen? Und was tun wir dem gegenüber, einem Gott, der alles für uns bereitstellt, der uns alles gibt, was wir brauchen? Wir verweltlichen den Sonntag, indem wir einfach alles tun, was wir wollen am Sonntag. Oder wir brechen die Ehe, indem wir andere lüsten. Wir verweltlichen das Wort Gottes, indem wir es verstauben lassen in unserem Regal zu Hause, anstatt sein Wort zu lesen. So dass wir nicht werden wie das Volk Israel. Es ist ein Ungehorsam, der sozusagen die Hand beißt, die einen füttert. Denn wir selbst sind genau in dieser Kategorie gewesen oder vielleicht immer noch in der Ablehnung zum Evangelium. Wir waren ein Volk, das Gottes Wort verworfen hat und lieber Götzen nachgegangen ist. Aber in Jesus Christus haben wir eine große Errettung erhalten. Und weil wir nun leben in dieser Rettung, so können wir gehorchen und tun. Das Wort Jesu Christi zu verkünden und wohlwissend, dass Gott das Herz verändern kann und dass sein Evangelium über die Zeit bestehen bleibt. Dass Gott immer sein Ziel erreicht und dafür ganz normale Menschen nutzt, um ganz normale Menschen zu nutzen. Und er hat sogar diese Nachricht in deine Sprache übersetzt. Für die letzten 100 Jahre, oder mehr wie 100 Jahre eigentlich, gab es so viele Menschen, die nach Wiederbelebung oder nach Erweckung gestrebt haben. Erweckung in der Gemeinde, dass mehr Menschen in die Gemeinde kommen. Aber sie wollen das abseits tun. Abseits von dem, was getan werden muss, das Evangelium verkündet werden. Also, wenn wir Erweckung erreichen wollen, indem wir Leute anziehen mit Rockbands oder tollen kleinen Talks und Diskussionen oder anderen tollen Sachen, um Leute in die Kirche zu locken, dann wird das auch das Einzige bleiben, was die Menschen dort hält in der Gemeinde. Wenn wir Marketingstrategien anwenden oder Business-Strategien. Wir sollten ein Volk sein, das sich klar nach Erweckung ausstreckt und das anstrebt, aber durch das Wort Gottes, das gepredigt wird. Deshalb macht Paulus das so klar. Abseits von dem Predigen des Wort Gottes kann es niemand verstehen, kann niemand errettet werden. Wenn wir also Leben verändert sehen wollen in Amerika oder hier in Deutschland, dann brauchen wir eine neue Reformation. Eine neue Reformation, die von der Arbeit, von dem Werk des Heiligen Geistes in den Schriften überzeugt ist. Martin Luther hat nichts anderes getan. Er war nicht besonders speziell in irgendeiner Art, sondern sein Gewissen war gebunden in dem Wort Gottes. Und er sagte, ich konnte nicht anders. Der verstorbene R.C. Sproul sagte, wenn jedes Mitglied der Gemeinde in USA diese Fragen stellen würde, nämlich, dass das Wort Gottes in einer Auslegungspredigt gepredigt würde am Sonntag, dann würde das durch die Decke gehen, denn das ist die Kraft. Die Kraft Gottes ist nicht in den Gadgets und dem Marketing oder sonst anderen, sondern in der Predigt des Wort Gottes. Wir sollen ein Volk sein nach dem Wort Gottes. Das ist nicht irgendein Wort. Es ist nicht einfach nur eine Sammlung von Sprüchen, sondern es ist Christus' Wort. Es ist Gottes Wort. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es überführt. Es tröstet. Es richtet die auf, die auf dem Knien mit Gott flehen. Es ist das Einzige, was Frieden bringen wird in einer Welt, die mehr und mehr weltlich wird. Halte dich an den Schriften fest. Das Wort Gottes ist ausreichend. Es ist das Wort Christi. Und mit dem lasst uns ins Gebet gehen. Herr, wir sind oft genau wie dieses Volk, mit dem du dich rumschlagen musst, das du zurechtweisen musst und das du formen willst. Und trotzdem sind wir widerspenstig, wir sind gegen dich, wir sind faul, wir sind lustlos, wir haben keine Lust auf dein Wort. Und Herr, wir beten und geben zu, dass nur durch die Kraft deines Heiligen Geistes, der in uns arbeitet, dass du uns ausstatten kannst und zum Leben bringen kannst, für gute Werke, dich zu lieben, dich mehr zu lieben und dir nachzufolgen. Herr, ich bitte, dass du deinem Volk einen Hunger für dein Wort ins Herz legst, ein Dürsten nach deiner Gerechtigkeit, das in deinem Wort ist, dass wir ein Volk sein, das diese Wahrheiten der Welt verkündet. In all den Werken, in all den Rollen, in die du sie berufen hast. Lass uns immer ein Volk deines Wortes sein. All das beten wir in Jesu Christi, seinem Namen, unser perfekter Erretter und unser Hohepriester. Amen.